So, ich glaube, ich brauche mir nicht vorstellen. Ich bin allgemein schon mittlerweile bekannt. Ich habe hinter wieder Marmelade und Pflanzen mitgebracht. Die Spende geht zu 100% in die Mission. Bleibt also nichts zurück, wirklich 100%. Ich habe nur vorher gedacht, es ist schon interessant. Das Wetter kann vorher wunderbar schön sein. Ich habe die Predigt und am Sonntag schneit es. Ob das Januar war, ob das Februar war, ob das März, jedes Mal, wenn ich daherkomme, ist irgendwie angezuckert. Da bin ich gespannt, ob es dann auch schneit. Ja, es ist schon interessant. Also ganz liebe Grüße von meiner Frau. Der geht es heute noch nicht ganz so gut, deswegen ist sie zu Hause geblieben. Ja, jetzt haben wir schon so viel gehört. Über Mission, über Einsätze, können wir überhaupt noch was aufnehmen? Sind wir überhaupt noch fähig dazu? Ich möchte noch mal am Anfang beten. Herr Jesus, und nach all dem vielen, was wir gehört haben, auch wo du handelst, wie du handelst, wollen wir dich in ganz besonderer Weise bitten, dass du unsere Herzen und vor allen Dingen unsere Herzensohren aufmachst, dass wir deine Stimme hören, dass du uns berühren kannst. Herr, dass wir als Gesegnete nach Hause gehen und diesen Segen dann auch weitergeben können. Hab Dank dafür. Amen. Ja, unser Predigttext steht im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung. Und in der Lutherbibel ist es überschrieben, diese paar Verse, das Lied der Überwinder. So, jetzt muss ich erst schauen, wie das Ganze funktioniert. Ah, ist ja schon dort. Okay, dann sage ich einfach weiter. Bitte? Ah ja, okay. Gut, passt. In meinem Alter ist das halt immer so eine Geschichte mit Technik. Aber die Kinder heute wachsen ja schon mit der Muttermilch auf, was die Technik betrifft. Okay, das Lied der Überwinder, Offenbarung 15, 2 bis 4. Und ich lese nach der Übersetzung der neuen Genfer Übersetzung. Und ich habe es bewusst, werf die Verse an die Wand, dass wir alle den gleichen Text haben und auch mitlesen können. Ich sah etwas wie ein gläsernes Meer, das mit Feuer vermischt zu sein schien. An seinem Ufer sah ich die stehen, die siegreich aus dem Kampf mit dem Tier hervorgegangen waren. Alle, die sein Standbild nicht angebetet hatten und sich die Zahl seines Namens nicht hatten anbringen lassen, sie hatten von Gott Harfen bekommen und sangen nun das Lied des Lammes, jenes Lied, das schon Mose, der Diener Gottes, gesungen hatte. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, du allmächtiger Gott, gerecht und gut sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte sich dir nicht in Ehrfurcht unterstellen, Herr? Wer sollte deinen Namen nicht ehren? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und von dir niederfallen, um dich anzubeten, denn dein gerechtes Tun ist für alle sichtbar geworden. Es hat nichts mit dem Ukraine-Krieg zu tun, dass ich diesen Text rausgesucht habe. Aber es war interessant, manches zu sehen und mitzukriegen. Weil am Anfang aber in diesem Text von dem Lied des Moses die Rede ist, ein paar Gedanken zu Mose. Wer kennt das Alte Testament nicht? Gibt es da irgendjemand, der das nicht mächtig ist, dann kann ich nur ermutigen, lest mal überhaupt das Alte Testament durch. Also Gedanken zu Mose. Das sind die Punkte übrigens, die wir heute anreden werden. Gedanken zu Mose. Wie kam es zu diesem Lied? Mose, geboren als Israelit in Ägypten. Aufgewachsen im Hause Pharaos als Prinz. Mit 40 Jahren Flucht in die Wüste. Dort war er 40 Jahre Schafhirte. Und dort begegnete er Gott in einem brennenden Dornbusch. Ich sage ja, es sind nur so kleine Lichter. Mose erhielt mit 80 Jahren den Auftrag von Gott, Israel aus der Sklaverei herauszuführen. Aus der Unterdrückung von Ägypten. Und in das verheißene Land zu bringen. Damit sie dort dem lebendigen Gott zur Ehre dienen können. Was in Ägypten nicht möglich war. In einer ganz dramatischen Aktion, vor ihnen das Meer, das Schilfmeer, hinter ihnen die ägyptische Armee. Sie selber hatten ja gar keine Armee. Auf der anderen Seite das Gebirge. Wo sollten sie hin? Sie waren eingeschlossen. Und ich denke, Gott hat sie ganz bewusst an diese Stelle hingeführt, wo sie bewusst nicht mehr weiter konnten und wussten. Ja, sie schrien zu Gott. Und Mose sollte sie jetzt durch dieses Schilfmeer hindurchführen. Eine Aktion, was menschlich unmöglich ist. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und so kamen die Israeliten durch einen Weg durch das Meer hindurch, man sagt zu trockenen Fußes hindurch, auf das andere Ufer. Und dort fing Mose an, Gott anzubeten mit diesem Lied, von dem hier die Rede ist. Dort konnte Israel sehen, wie ihr Gott Wunder tut, wie Gott durch unmögliche Situationen Mögliches macht. Mose war Führer, Prophet und Priester zu gleicher Zeit. Und die ganze Geschichte von Mose oder von dem Volk Israel ist ein kleiner Vorschatten auf das, was einmal sein wird. Denn so wie die Israeliten damals unter Pharao in Ägypten litten, so leiden wir Christen heute in dieser Welt. Wir sind nicht am Ziel. Wir können nur sporadisch und ein bisschen Gott anbeten, aber nicht so, wie wir es einmal tun würden. Das heißt, Gott möchte uns durch dieses Meer hindurch zur Ruhe bringen. Na? Aha. Der nächste Punkt, das gläserne Meer. In den meisten Fällen, in denen die Prophetenbücher von Meer oder die Rede vom Meer ist, ist das Völkermeer, das Menschenmeer gemeint. Und so wie das Völkermeer diese Milliarden von Menschen, was in Vers 2 die Rede ist, sie sind wie das Brausen und das Toben des Meeres, wie die Wassermassen. Für uns Menschen ist die Weltgeschichte, aber auch unser eigenes Leben undurchschaubar. Das ständige Auf und Ab, das Hin und Her und wozu, durchblicken wir nicht. Vieles gibt für uns keinen Sinn. Müssen wir so stehen lassen. In unserem Bibeltext dürfen wir einen kleinen Blick hinter die Kulissen werfen. Und genau um diesen Blick geht es mir. Da stehen die Erlösten am Ufer des gläsernen Meeres. Durch Glas kann ich hindurchschauen. Ich sehe, was draußen passiert. Ich sehe den Schnee. Alles, es bleibt mir nichts verborgen. Und da stehen nun die Erlösten am Ufer des gläsernen Meeres. Und da bleibt nichts verborgen. Und als ich das so mir überlegt habe, ist mir eine Begebenheit eingefallen. Ich hatte mal die Möglichkeit, in eine Wasserhöhle reinzufahren mit dem Boot. Und dieser Führer erzählte so, und dieses Wasser, das war glasklar. Man hatte den Eindruck, man kann vom Boot runterfassen und die Kieselsteine aufheben. Und dann sagte dieser Führer, das sind 3 Meter Tiefe. Boah, hat man nicht geahnt. Man hatte den Eindruck, wie gesagt, man kann die Kieselsteine einfach so hochholen. Also glasklar. Man sieht alles. Bleibt nichts verborgen. Und das muss uns bewusst sein. Für Jesu Augen bleibt nichts verborgen. Es ist alles glasklar. Für ihn gibt es kein Wozu und Warum. Für ihn ist die Geschichte klar. Für ihn ist unsere Geschichte ganz klar. Es gibt ja gewisse Stickereien, da gehen die Fäden so quer durcheinander, hinten. Und wenn man das Bild dann von hinten ansieht, sagt man, naja, was ist denn das überhaupt? Hat es überhaupt einen Sinn? Und dreht man es um, dann hat man die schönsten Stickereien vor sich. Wer schon mal gestickt hat, der weiß das, wie das ist. Als Junge habe ich viel gestickt. Also für Jesus ist die Sache durchschaubar. Bin ich dafür dankbar in meinem Leben? Oder macht mir das Angst, dass Jesus mein Leben durchschaut? Alles sichtbar, jeder Gedanke, jeder Schritt, jedes Wort, was ich nie sagen wollte, jeder Gedanke, den ich nie denken wollte, alles präsent, glasklar. Und dann heißt es, ich sah etwas wie ein gläsernes Meer, das mit Feuer vermischt zu sein schien. Feuer steht für Reinigung, für Gericht. Es muss alles verbrannt werden, was der Heiligkeit Gottes im Wege steht. Wir können zum Beispiel eine Stelle lesen in Jesaja, da heißt es, und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, Heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth gesehen, mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Also nichts Ungerechtes kann Gott ungestraft lassen. Wie einst die 10 Plagen in Ägypten, die immer heftiger wurde, so sagt Jesus, dass auch die Wehen am Ende der Zeit zunehmen werden. Auch heute für unser Leben kann Gott nichts Ungerechtes ungestraft lassen. Aber die Strafe liegt auf ihm, auf Jesus, damit wir Frieden hätten. In Matthäus 24,8 heißt es, ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist noch nicht da. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald da, bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Warum dies alles? Jesus hat es vorausgesagt, dass es kommen wird. Aber wozu? Was ist der Sinn dahinter? Damit der Mensch zur Umkehr kommt. Buße tun und Gott anbetet. Das ist der eigentliche Sinn dahinter. An anderer Stelle heißt, ich möchte dich mit meinen Augen leiden, sagt Gott. Nur, was bleibt Gott anders übrig, wenn wir nicht seine Augen anschauen, dass er uns mit den Augen leiden kann. Wenn wir nicht auf seine Stimme hören, was bleibt Gott anders übrig? Wir brauchen nur in unser eigenes Leben schauen, was mussten unsere Eltern alles aufführen, damit wir lernen zu gehorchen. Und dieses Gehorchen sollte dazu dienen, damit unser Leben besser ist. Doch der Mensch ist so egoistisch, dass er nur um sich selbst kreist und nicht merkt, wie er sich selbst schadet. Und da gehören wir auch als Jesu Nachfolger dazu. Gott möchte auch durch Gericht und Schwierigkeiten hindurch retten. Es ist nicht alles Gericht, was uns begegnet. Es ist manches, was Gott zulässt, nicht weil er daran Freude hat, wenn es uns schlecht geht, sondern damit wir näher ihm kommen. Da dass wir mehr mit Jesus zusammenwachsen. Das Ziel? In diesem Chaos von Machtgier, Neid, Egoismus, Geldgier, Hinterlist, Gewalt, Ausbeutung, Menschenhandel, Lieblosigkeit, und hier könnte ich noch weiterfahren. Gibt es Personen, die als Überwinder bezeichnet werden? Sie lassen und ließen sich nicht hineinziehen in den Machtkampf der Zerstörung. Und wo stehe ich und wo stehst du? Wie sieht unser Leben aus? Lassen wir uns hineinziehen in diesen Machtkampf? Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Also wer steht dahinter, dass es in der Welt so unmöglich zugeht? Der Böse. Und der Böse ist niemand anders als der Teufel selber. Und das muss uns sehr wohl bewusst sein. Da gibt es das Reich des Lichtes und da gibt es das Reich der Finsternis. Und die Erde ist dazwischen. Und wir sind dazwischen. Es ist die Frage, von wem lassen wir uns leiten? Es gibt eben kein Dazwischen. Es gibt keine Neutralität zwischen Bös und Gut. Ich möchte zu denen gehören, wie es heißt in der Offenbarung 3, 8. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich die Tür vor dir geöffnet und niemand zuschließen kann. Es sind also Menschen, die sich festhalten an dem Überwinder, Jesus Christus. Er, das Lamm, hat den Tod, den Teufel, die alte Schlange überwunden. Mit ihm können auch wir zu Überwinder werden. Sein Sieg am Kreuz darf dein und mein Sieg sein. Die Personen, die nun in Kapitel 2 in Vers 15, die uns da begegnen, die dort am gläsernen Meer stehen, sind die, die mit Jesus die Machenschaft des Teufels überwunden haben. Das sind die Sieger, weil Jesus Christus Sieger ist. Wie einst Mose das Volk Israel aus der Sklaverei von Ägypten durch das Schilfmeer in die Freiheit führte, so möchte dich Jesus aus der Knechtschaft dieser Welt in seine Freiheit führen. Bist du einst mit der großen Schar, der Überwinder am gläsernen Meer stehst. Doch eines steht ganz fest. Die Entscheidung wird hier auf dieser Erde getroffen. Offen sein für den Geist von unten ist verschlossen sein für den Geist von oben. Und offen sein für den Geist von oben, dem Heiligen Geist, bedeutet verschlossen sein für den Geist von unten, Satan und seine Machenschaften. Allzu oft wollen wir Kompromisse machen. Allzu oft, und da brauche ich nur in mein eigenes Leben hineinschauen, sagen wir doch oder denken wir, naja, das ist ja jetzt nicht ganz so schlimm. Warum sollte ich da nicht mal mitmachen? Nein. Sagen wir Nein zu dieser Welt und ihre Angebote. Sie bringen uns nur ins Verderben. Darum ist es von ganz großer Wichtigkeit, um durchhalten zu können, dass wir Jesus an unser Leben steuern lassen. Nicht ich steuere mein Leben, sondern es ist gut, dass es Jesus steuert. Denn nicht wir sind die Macher, sondern Jesus ist es, der uns durchträgt. Und da heißt es in Römer 12, 1 bis 2, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werden und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Damit das Volk Israel sicher ans andere Ufer kam, mussten sie sich Mose anvertrauen. Diesem alten Mann sollen wir uns anvertrauen? Der hat uns doch in die Sackgasse geführt. Ja, es blieb ihnen gar keine andere Wahl. Damit du und ich sicher bei Gott ankommen und wir dann am gläsernen Meer stehen können, brauchen wir Jesus, der uns durch all diese Wirrnis dieser Welt hindurchführt. Das heißt, jeden Tag neu vertrauen wir uns Gott an, vertrauen wir unser Leben Jesu an. Herr, ich brauche dich. Führ du mich. Lenke meine Gedanken, lenke meinen Sinn weg von dieser Welt zu dir, damit ich dort ankomme, wo du mich haben willst. Eben, sei ganz sein oder lass es ganz sein. 100% für Jesus. Nicht nur 80%. Nicht nur 90%. Geschwister, das reicht nicht. Ihr werdet nicht am gläsernen Meer ankommen, wenn ihr sagt, na, ich gebe nur 90% meinem Leben. Jesus, nein. Jesus sagt 100%, nicht weniger. Und dann die großen Taten Gottes preisen. Als Mose mit dem Volk am anderen Ufer ankam, war er völlig überwältigt, wie Gott sie in seiner Souveränität durch das Meer geführt hat. Und sie stimmten dieses Loblied an. Dieses Loblied auf den großen Gott. Sie waren frei. So dürfen wir heute schon in das Loblied des Lammes einstimmen. Er hat gesiegt über Hölle, Tod und Teufel. So können wir es nachlesen in 1. Korinther 15, 55. Bringt dieser Sieg Jesu dich nicht zum Jubeln? Wenn wir auf diesen Sieg Jesu schauen, den er vollbracht hat am Kreuz, bringt er dich nicht zum Jubeln? Wo ist solch ein Gott? Was sind denn unsere Schwierigkeiten im Blick auf diesen wunderbar mächtigen, souveränen Gott? Es lohnt sich durchzuhalten, um dann mit all diesen Überwindern am gläsernen Meer in das Loblied des Lammes Gottes und den Löwen aus Juda einzustimmen. Was wird das für ein Gesang? Der Überwinder sein. Du und ich, wir dürfen dabei sein. Mit einstimmen in diesen himmlischen Chor. Kannst du ihn schon hören, wahrnehmen? Klingt schon etwas in dir auf von dieser Herrlichkeit, von diesem Lobgesang? Preisen wir Gott, unserem ewigen Vater. Amen.